Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Ein Sonderzug mit Atommüll erreicht Deutschland, begleitet von Massenprotesten. Wir berichten über die politische Kampfzone in Gorleben und fragen, was geschieht eigentlich mit den Atommülltransporten hier bei uns in der Schweiz? Außerdem, wichtig ist die Stabilität, nicht die Demokratie, sagt sich China vor den Wahlen in Burma. Die Börse geht an die Börse über ein neues Kapitel im Kapitalismus Polens. Und Tennis, Roger Federer steht im Finale der Swiss Indoors in Basel. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Der Sonderzug aus Nordfrankreich mit Atomabfall hat Deutschland erreicht. Ein enormes Aufgebot an Polizisten bewacht den Castor-Transport auf seinem über 600 Kilometer langen Weg bis nach Norddeutschland. In der Nähe von Gorleben, wo der Atomabfall zwischengelagert werden soll, fand heute eine Großdemonstration statt. Zehntausende Atomkraftgegner waren angereist. Nach Angaben der Veranstalter kamen sogar 50.000 Menschen zusammen. Am Rande der Kundgebung kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein gegen rund 150 Demonstranten. 17.000 Polizisten sind im Einsatz. Erneut haben heute auch in Frankreich Zehntausende gegen die Rentenreform der Regierung protestiert. Aber offenbar nahmen weit weniger Menschen an den Demonstrationen teil als bei früheren Veranstaltungen. Die Polizei schätzt, dass heute fast 400.000 Reformgegner auf die Straße gingen. Auf dem Höhepunkt der Protestwelle hatten mehrere Millionen Franzosen an Demonstrationen und Streiks teilgenommen. Das Parlament hat die Rentenreform vor anderthalb Wochen endgültig beschlossen. Im Fall des Walliser Hanfbauern Bernard Rappa geht der Streit zwischen Ärzten und der Justiz weiter. Das Walliser Kantonsgericht hat nun angeordnet, dass Rappa im Genfer Universitätsspital zwangsernährt werden muss. Sollten sich die verantwortlichen Ärzte der Uniklinik weiterhin weigern, drohe ihnen eine Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Die Ärzte in Genf hingegen wollen die persönliche Integrität und die Menschenrechte beachten und Rappa nicht künstlich ernähren. In Moskau haben Unbekannte einen Journalisten der Zeitung Kommersant zusammengeschlagen und schwer verletzt. Der Journalist wird im Spital im künstlichen Koma gehalten. Der Chefredaktor des Kommersant vermutet, dass es sich um einen Racheakt im Zusammenhang mit der Arbeit des Journalisten handelte. Auch die Staatsanwaltschaft hält einen solchen Zusammenhang für möglich. Der Journalist schrieb häufig kritisch über politische Themen. Die starken Aktivitäten des indonesischen Vulkans Merapi gefährden nicht nur die Bevölkerung, sondern beeinträchtigen auch den Flugverkehr in der Region. Mehrere Fluggesellschaften haben wegen der Asche in der Luft Flüge von und nach Indonesien gestrichen. Betroffen war insbesondere der Flughafen der Hauptstadt Jakarta. Die Asche in der Luft kann bei einer zu hohen Konzentration zu einem Triebwerksausfall führen. Die Zahl der Todesopfer stieg weiter an. Nach offiziellen Angaben wurden 138 Opfer gezählt. US-Präsident Obama ist zu einem Besuch in Indien eingetroffen. Ein Thema der politischen Gespräche ist der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus. Zunächst kam Obama in Bombay mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer des Anschlags von 2008 zusammen. Damals hatten Attentäter aus Pakistan 166 Menschen getötet. Weitere Stationen auf Präsident Obamas bisher längste Auslandreise sind Indonesien, Südkorea und Japan. Papst Benedikt XVI. Hat zu Beginn seines Besuchs in Spanien die aggressive antikirchliche Haltung, die sich in Spanien ausbreite, kritisiert. Der Vatikan wolle den weltweiten Trend zur Verweltlichung bekämpfen, sagte Papst Benedikt. Spanien hat unter der Regierung von Ministerpräsident Zapatero Gesetze eingeführt, welche die katholische Kirche kritisiert. So werden gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt und Scheidungen schneller vollzogen. Die Verkehrsbetriebe der Nordwestschweiz verzichten ab Dezember des nächsten Jahres auf den Zuschlag bei den Nachtkursen. Offen sei, wie der Verlust von Einnahmen kompensiert werden könne, sagte der Tarifverbund Nordwestschweiz. Zum Sport. An den Swiss Indoors in Basel steht Roger Federer im Final. Fritz Bischoff.
Roger Federer entschied die Partie gegen Andy Roddick nach einem kleinen Zwischentief zu Beginn des zweiten Satzes in überzeugender Weise mit 2:0 für sich. Der Schweizer gewann den ersten Satz nach einem starken Auftakt und einer 3:0-Führung mit 6:2. Im zweiten Satz legte der US-Amerikaner mit einem Break vor. Dieses holte sich Federer beim 3:3 aber zurück und spielte sich in der Folge problemlos mit 6:4 in den Final. Als erster qualifizierte sich heute Nachmittag in Basel Novak Djokovic für den Final. Er entschied den serbischen Vergleich gegen Viktor Trojki mit 7:6 und 6:4 zu seinen Gunsten und hat damit morgen Sonntag die Möglichkeit, seinen Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Motorrad. Tom Lüthi startet morgen aus Position 10 in den letzten Moto2 Grand Prix der Saison in Valencia. Dominik Egerton musste sich im Abschlusstraining mit Platz 17 zufrieden geben. Zum vierten Mal in den letzten 5 Rennen startet Randy Krummenacher in der 125er Klasse als 10. aus der 3. Reihe. Und zum Fußball in der Super League sind aktuell, das heißt seit 17.45 Uhr, 2 Partien im Gang. Bellinzona gegen Zürich und Thun gegen Sion, lauten sie, 0:0 sind die Zwischenstände.
Das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz stark bewölkt und es beginnt überall zu regnen. Auch im Tessin wird es zunehmend nass. Einzig in Graubünden bleibt es noch länger trocken. Am Abend liegt die Schneefallgrenze im Norden bei rund 1000 Metern. Die Temperatur sinkt auf 9 Grad im Norden und 12 Grad im Süden. Am Montag regnet es vor allem im Süden kräftig. Im Osten schneit es bis auf 700 Meter herunter. Ansonsten bleibt es wechselhaft und kühl mit 6 bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Gegen Castor und Kanzlerin, Bericht vom Massenprotest im deutschen Gorleben. Und Atommülltransporte gibt's auch in der Schweiz, doch alles bleibt ruhig. Warum? Dazu unser Schwerpunkt. Außerdem, China setzt auf Gespräche und Geschäfte mit den burmesischen Generälen. Die polnische Börse geht an die Börse. Und die Manager sind überall, auch in Pfäffikon. Echo der Zeit. Auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin liegt das Dörfchen Gorleben in einer Elbschleife mitten im beschaulichen und sattgrünen Wendland. Doch von der Beschaulichkeit war nichts mehr zu spüren heute. Großdemonstration, Großeinsatz der Polizei. Deutschlandkorrespondent Kaspar Selg über ein konfliktreiches Wochenende in Niedersachsen und seine Hintergründe.
Alle Atomanlagen abschalten und zwar sofort!
Der Tenor der Reden war immer derselbe.
Wir wollen keine längeren Laufzeiten für Schrottreaktoren. Wir wollen nicht noch mehr strahlenden Atommüll. Es gibt kein sicheres Endlager.
Die Demonstration heute Nachmittag war sehr groß. 100 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt. Aber möglicherweise etwas kleiner, als die Organisatoren das gerne gehabt hätten. Das kann daran gelegen haben, dass zu viele hinwollten. Die Straßen von Lüneburg bis ins Gebiet von Gorleben waren total verstopft von tausenden Autos, hunderten Bussen und Traktoren, die zum Protest unterwegs waren. Wogegen protestiert ihr eigentlich, fragten wir vor den Demonstrationen einen, der Sprecher der Organisatoren, Julian Bank, gegen Atomkraft? Gegen das Endlager hier in Gorleben oder gegen die Transporte?
Es ist nicht nur die Frage des Endlagers, das ja hier vor Gorleben angedacht ist, sondern an der Frage Gorleben kristallisiert sich das Problem der Atomkraft. Wir wissen nicht, wohin mit der strahlenden Last, wir wissen nicht, wohin mit dem Müll.
Und daher Demonstration gegen beides, das Zwischenlager und die Atomkraft an sich. Der Protest gegen die Kernkraft und deren jahrtausendelang strahlenden Abfälle hat in Deutschland sozusagen wieder an Energie gewonnen, seitdem die Bundesregierung beschloss, die Laufzeit der bestehenden Atomkraftwerke zu verlängern. Das erregt die Linke und die Grünen, welche im Jahr 2000 den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie durchgebracht hatten. Die heutige große Demonstration verlief friedlich und fröhlich, Reden, Lieder, mit Ausnahme einiger Scharmützel, welche sich die Krawalltouristen des Schwarzen Blocks mit der Polizei lieferten. Das ist denn auch die große Unbekannte dieses ganzen Wochenendes, speziell wenn der Transport morgen oder übermorgen in der Gegend eintrifft. Gelingt es, die ganze Protestaktion friedlich bleiben zu lassen oder gerät das alles außer Kontrolle, wenn Radikale auf den Plan treten? Das könnten Chaoten sein, Das können auch die Aktionen von Protestierenden sein, welche sich als gewaltlos verstehen, welche aber die Bahnlinie sabotieren, schottern wollen, wie sie das nennen, also das Schotterbett unter den Gleisen aushöhlen, um den Transport zu stoppen. Die Polizei ist mit 17.000 Mann an Ort. Geschätzte Kosten des Aufgebots rund 25 Millionen Euro. Das würden wir lieber für Schulen ausgeben, meinte der niedersächsische Umweltminister heute Morgen. Weiter südlich auf dem Weg des Transports, unmittelbar nach der französisch-deutschen Grenze bei Berg nahe Karlsruhe, hatten hunderte Menschen heute Morgen schon die Bahnlinie blockiert, allerdings ohne Schottern. Der Zug wurde daraufhin einfach umgeleitet und passierte die Grenze zwischen Straßburg und Kehl. Wenn es um dieses Schottern geht, als Methode, den Transport zu stoppen, ist man sich links nicht einig, ob man solche Aktionen noch decken soll. Rechts ist die Meinung klar.
Was so harmlos daherkommt, entschottern, das ist keine friedliche Demonstration, sondern es ist ein Straftatbestand.
Kanzlerin Merkel heute Morgen an einer Parteiversammlung in Bonn. Überhaupt geht mit dem Protest in Gorleben jetzt die politische Diskussion um die Kernkraft und um die Lagerung von Atomabfall wieder von vorne los. Die Grünen sind mit ihrer ganzen Spitze in Gorleben vertreten. Die SPD ist selber nicht mit der ganzen Prominenz anwesend, aber gleich wie die Grünen verlangt auch die SPD, dass die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke rückgängig gemacht und das Thema Endlager neu angegangen werde, nicht nur mit Gorleben als möglichem Standort. CDU und FDP umgekehrt werfen Rot und Grün vor, dass sie fast ein Jahrzehnt lang Regierungsverantwortung getragen und die Umweltminister gestellt hätten, aber keinen Fortschritt in dieser Endlagerfrage hinbekommen hätten. Die Diskussion wird schärfer, sie wird lauter und sie wird breiter. Es engagieren sich wieder wesentlich mehr Menschen in dieser Frage. Und wenn es wieder zu Bildern kommen sollte, wie an jenem Abend in Stuttgart, zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, dürfte sie auch wieder kompromissloser und radikaler werden. Einen heißen Herbst hatten die Grünen der Kanzlerin nach der Laufzeitverlängerung versprochen. Er ist da. Die Frage ist noch, wie heiß?
Kaspar Selk aus Berlin. Auch in die Schweiz werden hochradioaktive Abfälle geliefert. Allein in den letzten 4 Jahren kamen per Bahn 8 Behälter aus der Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague zurück in unser Land. Doch von Massenprotesten keine Spur. Warum? Inlandredaktor Christian von Burg.
Was in Deutschland Zehntausende von Demonstranten bewegt, kümmert in der Schweiz kaum jemanden. Dabei ist der Atommüll, der jetzt ins Zwischenlager nach Gorleben unterwegs ist, der gleiche, der seit 4 Jahren nach Würenlingen im Aargau gebracht wird. Das bestätigt Walter Heb, der Geschäftsführer des dortigen Zwischenlagers.
Technisch gesehen und der Inhalt dieser Transport- und Lagerbehälter ist eigentlich identisch mit denen, die auch in die Schweiz transportiert wurden.
Warum aber gab es hierzulande kaum je Proteste gegen solche Transporte? Jörg Buri, Geschäftsleiter der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung.
Weil die Schweiz in den letzten 10 Jahren weniger Havarien in Atomkraftwerken zu verzeichnen hatte. Deutschland hatte Riesenprobleme mit ihren Atommülllagern in Asse, in Gorleben. Es kam immer wieder zu Zwischenfällen in deutschen Atomkraftwerken.
Ganz anders als in der Schweiz, wo es in den letzten Jahren keine größeren Zwischenfälle gab. Dies habe dazu geführt, dass sich die Bevölkerung in der Schweiz der Gefahren der Atomtechnologie nicht richtig bewusst sei, so Buri. Und das hänge auch damit zusammen,
dass die schweizerische Stromwirtschaft seit 3-4 Jahren eigentlich eine verharmlosende Pro-Atom-Kampagne und Werbung betreibt, die sicher nicht zum Gefährdungsbewusstsein in der Bevölkerung beiträgt.
Buri ist aber überzeugt, dass der Kampf gegen neue Atomkraftwerke in der Schweiz in den nächsten 4 Jahren zu deutlich mehr Protesten führen werde. Die Transporte stünden allerdings auch dann kaum im Vordergrund. Leo Scherer führte während 8 Jahren die Kampagnen von Greenpeace gegen die Atomenergie. Proteste gegen Transporte seien intern nur selten ein Thema gewesen, sagt auch Scherer.
Das hat viel damit zu tun, dass wir in der Schweiz den politischen Hebel der Volksinitiative hatten, also via Volksinitiative den Atomausstieg fordern konnten. Das ist ein sehr guter Hebel und den haben die deutschen Kollegen der Anti-Atom-Bewegung nicht.
Es gab zwar vereinzelte Aktionen, bei denen sich einige Aktivisten bei Verladestationen anketteten. Ihr Protest stieß aber auf wenig Resonanz und löste keine größere Bewegung aus. Zudem sei es, so Scherer, kaum möglich gewesen herauszufinden, wann die Atomabfälle transportiert würden. Sei es von den Schweizer Kraftwerken ins Zwischenlager, sei es von der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague nach Würenlingen. Stimmt nicht, sagt Walter Heb, der Leiter des atomaren Zwischenlagers in Würenlingen.
Die Transporte, die von La Hague ins Ausland gehen, sind alle über entsprechende Internetseiten einsehbar. Für jeden, der das interessiert, kann sich die Termine auf dem Internet anschauen.
Er sieht einen ganz anderen Grund, warum Proteste in der Schweiz bisher ausblieben.
Ich denke, dass die Schweiz ein pragmatisches Verhältnis zur Nutzung der Kernenergie hat, im Verhältnis zu der ideologisch gefärbten Haltung in weiten Teilen der Bevölkerung in der Bundesrepublik.
In der Schweiz ist es im Vergleich zu Deutschland jetzt zwar ruhig, aber die Bevölkerung hat wegen der bekannt gewordenen Verstrahlung im Norden Frankreichs ein Moratorium verlangt. Bis 2016 dürfen alte Schweizer Brennstäbe nicht mehr zur Wiederaufbereitung nach La Hague geführt werden. Die Abfälle, die jetzt noch von dort zurückkommen, stammen alle aus der Zeit vor dem Moratorium.
In Polen sind die Zeiten der kommunistischen Planwirtschaft längst vorbei. Seit 20 Jahren herrscht der Kapitalismus. Doch das wichtigste Symbol des Kapitalismus befindet sich noch immer in staatlicher Hand, die Warschauer Börse, die größte der Region. Nun aber wird sie privatisiert und das soll den Verkauf weiterer Staatsbetriebe nach sich ziehen. Aus Warschau, Mark Lehmann.
Die Privatisierung der Warschauer Börse sei eine Zangengeburt, klagt Ludwig Sobolewski, deren Chef.
Well, it's not that easy to privatize a stock exchange because this is a very sensitive issue.
Die Angelegenheit sei sensibel, sagt Sobolewski. Eine Börse funktioniere schließlich nicht wie ein normales Unternehmen, sondern sei für die gesamte Wirtschaft von herausragender Bedeutung. Der Privatisierungsprozess war dementsprechend langwierig. Die Regierung war von den verschiedenen Übernahme- und Fusionsszenarien nicht überzeugt, glaubte damit zu wenig herausholen zu können, weshalb sie sich letztlich für den Börsengang entschied. Die Warschauer Börse ist ein Filetstück im Staatsportfolio. Sie ist inzwischen die mit Abstand größte in Ost- und Mitteleuropa. Mit gegen 400 kotierten Unternehmen und einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 150 Milliarden Franken hat sie ihre Hauptkonkurrentin in Wien längst überholt. Aber natürlich komme es nicht nur auf die Größe allein an, sagt Börsenchef Sobolewski.
It was not done only by the size. The size matters, but it is not a sufficient factor.
Entscheidend sei vielmehr, dass die Warschauer Börse in einem fruchtbaren Wirtschaftsumfeld operieren könne. Doch liege in Polen noch einiges im Argen, zum Beispiel, dass sich die wirklich potenten Unternehmen noch immer in Staatsbesitz befänden. Energie-, Transport- und Pharmakonzerne etwa, sie alle müssen nun auch endlich privatisiert werden, fordert Ludwig Sobolewski, am besten natürlich über die Börse.
The privatization process is very important because what is state-owned is still one of the main source of higher market value. So
die liberale Regierung in Warschau sieht das ähnlich. Bis Ende nächsten Jahres will sie weitere 400 Staatsbetriebe verkaufen und erwartet dafür Einnahmen von gut 10 Milliarden Franken, was etwa der Hälfte des diesjährigen Budgetdefizits entspricht. Das zuständige Schatzministerium hat den Verwaltungsaufwand für Firmenübernahmen reduziert und ist gegenwärtig auf Investorensuche, wie Ministeriumssprecher Maciej Wewior sagt. Investoren, die sich für den polnischen Markt interessierten.
We're looking for investors who are interested in the Polish market in general.
Der Zeitpunkt dafür sei nicht sehr günstig, gibt Wewior zu. Aber die nationalkonservative Vorgängerregierung habe halt geschlafen und wegen ihrer grundsätzlichen Abneigung gegen Privatisierungen die Hochkonjunktur untätig verstreichen lassen.
The previous government didn't make use of it. They slept through great, great market times.
Nun muss Polen sein Familiensilber zur Unzeit verkaufen, weil es das Geld braucht, um Haushaltslöcher zu stopfen. Noch immer stehen aber viele den Privatisierungen skeptisch gegenüber. In den chaotischen Zeiten nach der Wende sind wertvolle Staatsbetriebe durch korrupte Deals unter ihrem Wert verscherbelt worden, zum Schaden der Gesellschaft. Jetzt aber werde man den Leuten zeigen, dass das Geld ihre Zukunft sichere, sagt Maciej Wewior.
So we want to show the people that money is actually funding their future.
Die meisten Einnahmen sollen der Altersvorsorge zugutekommen, dann auch Infrastrukturprojekten und der Bildung. Ein großer Batzen floss schon in diesem Jahr in die Staatskasse mit dem Verkauf des größten Versicherungskonzerns und des zweitgrößten Energieunternehmens in Polen. Und jetzt hofft die Regierung auf weitere Gewinne aus dem Börsengang der Börse.
Nach 20 Jahren nehmen die Generäle einen neuen Anlauf. Es gibt dieses Wochenende wieder Parlamentswahlen im südostasiatischen Burma oder Birma. Die Partei der unter Hausarrest gehaltenen Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi nimmt nicht teil. Und überhaupt, das Wahlsystem sichert dem Militärregime und seinen Getreuen einen großen Teil der Sitze. Im westlichen Ausland wird das kritisiert. Sehr viel gelassener gibt sich China, denn Peking hofft vor allem auf Stabilität und weiterhin gute Geschäfte. Aus Peking, Ruth Kirchner.
China und Birma verbindet eine über 2000 Kilometer lange Grenze. Das subtropische Gebiet zwischen der südwestchinesischen Provinz Yunnan und Nordbirma ist keine einfache Region. Aufstände auf der birmanischen Seite, Schmuggel, Prostitution, Drogenmissbrauch, all das bereitet Peking Sorgen. Doch Birma ist vor allem wegen seiner Rohstoffe und wegen seines Zugangs zum Indischen Ozean von strategischer Bedeutung für China. Daher investieren chinesische Firmen Milliardenbeträge in dem international isolierten Land, heißt es in einer neuen Studie der International Crisis Group. Allein zwischen März und August dieses Jahres investierte China über 8 Milliarden Dollar. China erschließt Rohstoffe, baut Straßen und Eisenbahnen, sagt Stephanie Kleine-Olbrand, eine der Autorinnen der Studie.
Myanmar has a lot of rich untapped gas resources.
Birma hat große unerschlossene Gasreserven und China wird der Hauptkunde sein, wenn diese durch große Konzerne erschlossen werden. Außerdem investiert China in Wasserkraftwerke als weitere wichtige Energiequelle. Der staatliche chinesische Ölkonzern CNPC baut derzeit eine Öl- und Gaspipeline durch Birma zum Indischen Ozean. Vor einem Jahr begann das Unternehmen außerdem mit dem Bau eines Rohölhafens in Birma. Damit will China sich neue Transportwege erschließen und die Abhängigkeit von den Schifffahrtsrouten durch die vielbefahrene Straße von Malakka verringern. Seit gut einem Jahr bemüht sich China verstärkt auch wieder um gute politische Beziehungen zu seinem Nachbarn. Drei hochrangige Politiker, darunter Ministerpräsident Wen Jiabao, waren in den letzten 18 Monaten in Birma. In den 8 Jahren zuvor gab es keine einzige hochrangige Visite. Wirtschaftliche Zusammenarbeit zieht auch politischen Einfluss nach sich. Doch seinen Einfluss auf die Machthaber in Birma macht China nur indirekt geltend. Appelle im Vorfeld der Wahlen, sich für mehr Offenheit in Birma einzusetzen, wies das chinesische Außenministerium als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurück. Außenamtssprecher Hong Lei betonte auch diese Woche wieder, China gehe es vor allem um Stabilität. Die Sicherung der Stabilität im Land und ein problemloser Ablauf der Wahlen sind im Interesse der Menschen in Birma und dienen auch dem regionalen Frieden und Wohlstand, sagte Hong Lei. China sieht die Wahlen bislang nicht als Bedrohung seiner Interessen, solange sie halt nicht zu politischen oder sozialen Unruhen führen. Jedes Ergebnis, das ein weiterhin gutes Investitionsklima für chinesische Firmen garantiert, sei Peking recht, sagt Kleine-Olbrand.
It sees these elections as an opportunity.
China sieht diese Wahlen als Möglichkeit, dass sich die Regierung international Glaubwürdigkeit und Legitimation verschaffen kann. Für China ist das wichtig, weil Peking wegen seiner Unterstützung für Birma von der internationalen Gemeinschaft kritisiert worden ist. An wirklichen demokratischen Reformen ist China nicht interessiert, weder in Birma noch im eigenen Land.
Ein Hinweis. Wolfgang Beer ist Landwirt in Sachsen-Anhalt und er bangt um seinen Betrieb. Das Land wird rasant teurer.
Also bis Mitte des Jahres waren in unserer Gegend hier Preise ungefähr zwischen 9 und 10.000 Euro pro Hektar. Gegenwärtig sind Preise jetzt hier bis zu 17.500 Euro pro Hektar.
Wie in Afrika oder in Südamerika beginnen internationale Agrarfonds nun auch in Europa damit, Ackerflächen aufzukaufen. Die einheimischen Bauern können da nicht mehr mithalten und auf den riesigen Flächen werden Ackerfrüchte für Agrodiesel oder Rosen für den Weltmarkt angebaut. Agrosprit statt Weizenbrot, hören Sie unsere außenpolitische Wochensendung international morgen Sonntag um 18.30 Uhr gleich nach dem Echo auf DRS1. Manager haben eine schlechte Presse seit der Krise. Und doch, die Sprache und das Denken ist aus den Teppichetagen weit in unseren Alltag vorgedrungen. Da relaunchen manche ihre Karriere und upgraden die Performance, halten den Lead im Alltag und diversifizieren ihre Beziehungen oder sizen sie down. Höchste Zeit also für ein Benchmarking. Das Vögele-Kulturzentrum in Pfäffik und Schwyz versucht es mit einer Ausstellung über das Gesellschaftsphänomen Manager. Christina Kapretz hat sie gesehen.
Am Anfang der Ausstellung steht der Zauberlehrling von Goethe in der Verfilmung von Walt Disney. Der kleine Zauberlehrling, der die Arbeit an die Besen delegieren oder outsourcen will, dann aber die Geister, die er gerufen hat, nicht mehr stoppen kann. Der Zauberlehrling als Prototyp eines Managers in der Krise. Ausstellungsmacher Martin Heller und sein Team haben die unterschiedlichsten Zugänge zum Phänomen Manager gesucht.
Wir haben uns diesem Gebiet genähert, sowie fast mit einem ethnologischen Blick und haben uns versucht, schlau zu machen, wo sind denn die Spuren dieses Manager-Phänomens, wo sind die Schatten, die diese Manager werfen und wo können wir diese Schatten finden und was erzählen sie uns?
Zunächst geht es in die Welt der Top-Manager. Da hängen die Fotos der international erfolgreichsten Wirtschaftsführer, Schaufensterpuppen tragen ihre Anzüge, die Verkörperung der Macht. Man kann einen Blick auf einen prall gefüllten Terminkalender eines Managers werfen oder auf einem Video ein Teambildungsseminar mitverfolgen. Man kann aber auch selber in die Haut eines Managers schlüpfen und an einem Rednerpult aus Satzfloskeln einen eigenen Vortrag zusammenstellen, zum Beispiel so.
Der Kern der neuen Strategie, der wir uns verpflichtet haben, besteht darin zu prüfen, auf welche Weise es möglich ist, ein wirksames Kostenmanagement zu entwickeln, ohne dass dies auf Kosten der Risikoverminderung geht.
Es ist ein vielseitiger, spielerischer Zugriff auf das Thema, der Spaß macht. Und doch bleibt die Ausstellung vor der Tür der Teppichetage stehen. Wer wissen will, wie Manager und Managerinnen die Wirtschaft wirklich bewegen, der wird enttäuscht. Tatsächlich sei es schwierig, Zugang zu dieser Welt zu erhalten, sagt Martin Heller.
Wenn wir direkt nachgefragt haben bei einzelnen Figuren, Menschen, bei Firmen, dann stößt man schon auf so einen seltsamen Nebel von nicht Geheimhaltung, aber von Überdiskretion.
So verschwiegen die Managerwelt auch ist, ihre Sprache und ihr Denken haben unseren Alltag längst durchdrungen. Wir überprüfen unser Zeitmanagement, investieren in unsere Beziehungen und optimieren unsere Work-Life-Balance. Das zeigt der letzte Ausstellungsraum anhand von Filmen verschiedener Künstler. Da ist etwa das Liebespaar im Film von Jörg Halter, das über seine Beziehung spricht, als ginge es um eine Firma.
Deine Performance war wirklich ein Hit. Wir sind wirklich ein super Team und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz.
Wir formulieren mit Leichtigkeit und sind initiativ.
Siegen mit Stil.
Unser Lebensmotto.
Videos, Fotografien, Installationen. Kunstwerke und Alltagsgegenstände stehen im Vögele Kulturzentrum gleichberechtigt nebeneinander. Und diese neue Perspektive wird in Pfäffikon nun Programm. Eine Beobachtungsstation für Fragen unserer Zeit soll das Museum werden, mit Ausstellungen zu Alltagsthemen, bei denen die Stimme von Künstlerinnen und Künstlern einen zentralen Platz erhält.
Christina Kapretz über die Ausstellung in Pfäffikon. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Jan Gröbler. Am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.